Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Seit fast 4 Jahren schickt Russland Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine und unglaublich viele von ihnen sterben im Kugelhagel oder durch Drohnen an der Front. Über 1 Million sollen es inzwischen laut Schätzungen sein. Doch noch immer scheint Putin einen nahezu unbegrenzten Vorrat an Menschen zu haben, die er für seine Sache sterben lassen kann. Wir sprechen heute mit Alexei Jussupow, Leiter des Russland-Programms an der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Er hat sich ganz genau angesehen, mit welchen perfiden Methoden der Kreml russische Männer an die Front und damit auch oft in den Tod lockt. Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Herr Jussupow, wir sprechen über die russischen Rekrutierungsmaßnahmen und wie es dem Kreml gelingt, immer noch so viele junge Männer an die Front zu schicken. Wir gehen da gleich ins Detail. Zu Beginn vielleicht einmal, der Krieg geht seit fast 4 Jahren und das Material an Menschen, verzeihen Sie diesen doch sehr harten Begriff, das scheint von russischer Seite irgendwie unerschöpflich zu sein. Woran liegt das?
Es ist sicher nicht unerschöpflich und trotzdem ist es so, dass Russland die etwa 30.000 bis 35.000 neue Rekruten monatlich generieren kann, stabil generieren kann mit Methoden, die der Kreml jetzt erprobt hat, die auch den Schmerz oder die Belastung, den das für die Gesellschaft und die Wirtschaft mit sich bringt, verteilt im Land. Und das Geheimnis ist, dass das eine formell gesehen freiwillige Rekrutierung ist. Sie ist monetär begründet, die Menschen bekommen ihr Geld dafür an die Front zu gehen und das bedeutet, dass der Protest ausbleibt wegen der Toten. Man meint, es wäre ja eben freiwillig und auf der anderen Seite, solange der Kreml das Spielgeld in Anführungszeichen dafür hat und noch hat der Kreml das Geld, kann er aber so weitermachen. Das scheint ein stabiles System mittlerweile zu sein für die nächsten 1,5-2 Jahre.
Scheint das auch der große Unterschied zur Ukraine zu sein, wo man ja immer wieder versuchen muss, die Leute auch mit Zwang an die Front zu bekommen, wo es ja viel Widerstand gibt, Menschen, die das Land verlassen, etwas, das es ja auch in Russland gegeben hat.
Das stimmt. Anfangs im ersten Kriegsherbst hat das Verteidigungsministerium, das russische, versucht, über eine regulär vorgesehene Teilmobilisierung, also eigentlich gibt es in Russland gar keine Teilmobilisierung, sondern wenn, dann ist es eine generelle Mobilmachung, aber mit Quoten für bestimmte Regionen hat das Verteidigungsministerium versucht, seine Truppen aufzustocken. Das hat zu der größten Exoduswelle unter den wehrpflichtigen Männern geführt und auch zu einem regelrechten Protest der zivilen Regierungsteile, die gesehen haben, das funktioniert nicht. Das generiert sehr viel mehr Unruhe und auch Panik in der Bevölkerung als der eigentliche Angriff auf die Ukraine. In Februar 2022. Es ist zum Beispiel bezeichnend, dass die Rekrutierung in der Hauptstadtregion Moskau oder in der Stadt Moskau selbst, die Mobilisierung, ihr Ende nicht etwa vom Verteidigungsminister oder von einem Regierungsangehörigen verkündet wurde, sondern vom Oberbürgermeister Sabernien. Also dezidiert mit einem zivilen Gesicht, mit der Hoffnung darauf, die Wogen zu glätten und zu sagen, das war eine einmalige Maßnahme, künftig wird das ohne gehen. Und wenn man da auf die Quoten schaut, hat die Hauptstadt auch ihre Quoten gar nicht erreicht, bevor die Mobilisierung abgebrochen wurde. Und das hat das Verteidigungsministerium und die Regierung verinnerlicht, dass der Zwang hier entweder einen viel zu hohen Preis nach sich ziehen würde, im Sinne der Stabilität, der gesellschaftlichen Stabilität, oder eben diesen, Gesellschaftsvertrag, der den Krieg mit einfließt, eigentlich zerstört. Und der Gesellschaftsvertrag ist, als normaler Einwohner Russlands beschäftige ich mich nicht in Politik, und die Politik sollte sich nicht mit mir beschäftigen jenseits der abgesteckten Grenzen und auf jeden Fall nicht nach meinem Leib und nach meinem Leben trachten. Und das hat der Kreml sehr gut umgesetzt und durchgehalten über diese 4 Jahre. Also das Absehen von einer weiteren Zwangsmobilisierung und das Aufrechterhalten einer Fiktion, man könnte ein ziviles Leben in Russland führen mit all dem Konsum, mit all dem Alltag, mit den Urlaubssaisons, mit der Karriere, mit all den Sachen, die man auch vor dem Jahr 2022 gehabt hat und gleichzeitig den Krieg als etwas verfolgen, was in den Nachrichten passiert, wo irgendwelche Freiwilligen hingehen, was ein politisches Projekt von Wladimir Putin ist. Das ist immer noch der Fall und das macht diese Rekrutierungsstrategie so stabil.
Weil Sie diesen Vertrag angesprochen haben, der ist ja nirgends festgeschrieben, dieses wir lassen uns gegenseitig in Ruhe, die Regierung lässt die Menschen in Ruhe, die Menschen mischen sich dafür nicht in die Politik ein. Woher stammt das eigentlich? Das ist ja ein doch sehr interessanter Zugang, den man in anderen Ländern dieser Welt so eigentlich nicht kennt.
Man nennt es in der russischen politischen Tradition einen negativen Gesellschaftsvertrag, also tatsächlich dieses Abstandhalten voneinander. Und das hat ganz viele Elemente. Ein Recht, sagen wir mal, verglichen mit anderen, auch europäischen Ländern, eine geringe Besteuerung, eine hohe Autonomie zum Regeln des wirtschaftlichen Lebens, aber auch des privaten Lebens. Zumal, je weiter weg sie von den großen Städten kommen, desto anarchischer kann das Leben in Russland auch sein. Einen recht hohen systemischen Stellenwert der Korruption, und das meine ich ganz unironisch, Korruption ist eine Kulturpraxis in diesem Kontext, mit der man Probleme löst, ohne dass sie über den Rechtsweg eskalieren müssen. All diese Dinge haben in den 90er Jahren schon dazu geführt, dass Menschen in Russland das Gefühl hatten, wenn die Grundlagen stimmen, also eine weitgehend intakte öffentliche Ordnung, ein Gefühl, dass der morgige Tag vorhersagbar ist, dass es den Kindern besser gehen wird als uns, und das hat Wladimir Putin dann tatsächlich auch eingelöst. Ich meine, schauen wir uns seine ersten Präsidentschaftswahlprogramme an, dann ging es vor allem um die Wirtschaft. Er hat das Ziel ausgegeben gehabt, Portugal einzuholen und zu überholen vom BIP pro Kopf. Es ging darum, bestimmte Wohnungsbauprogramme aufzulegen, günstige Kreditkonditionen, all diese Dinge. Und der Preis dafür war eine lange Zeit, naja, dieses, man könnte es positiv sagen, delegieren lassen. Er delegiert die Macht an mich und ich kümmere mich schon drum. Das gibt es in vielen Ländern der Welt, aber in Russland hat natürlich die Perfektionierung gut funktioniert. Solange die Wirtschaft gewachsen hat, solange tatsächlich diese Generation auch der städtischen Mittelschichten mit Recht behaupten kann, ihr ging es besser als vorletztes Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor allem verglichen mit den 90er Jahren. Solange hat dieser politische Konsens, wir mischen uns nicht ein in Politik und die Politik sollte sich nicht ins private Leben einmischen, getragen. Das Ganze hat dann Risse gezeigt in den 10er Jahren, 2011, 2012 auch, große Proteste. Korruption wurde zu einem Thema, was nicht mehr akzeptabel war für viele, vor allem für die Städter. Da kommt auch der Ruhm von Alexei Nawalny her. Und dann hat das Regime eine repressive Strategie hinzugetan. Und das Interessante ist, das war nicht nur eine repressive Strategie, sondern das war auch eine Analyse dessen, was wollen eigentlich diese unzufriedenen Mittelschichten? Wollen sie wirklich politische, bürgerliche Freiheiten? Oder wollen sie ein Leben, was sich mit dem europäischen vergleichen lässt? Und hier sehe ich eine direkte Linie zum heutigen Zustand, wo es Russland sehr wichtig ist, der Regierung zu betonen, all die Rückzüge der europäischen Firmen, all die Embargo-Versuche, all die wirtschaftlichen Sanktionen führen nicht dazu, dass das, sagen die Anwendung, das alltägliche Leben von städtischen Mittelschichten sich groß geändert hätte. Und da kommt diese Legende her, es ist beides möglich, ein außenpolitisches Großprojekt, einen Angriffskrieg aufzulegen und zu verfolgen und große Teile der eigenen Bevölkerung auszuklammern, den Schaden abzuwenden, die Kosten dieser Kriegsführung in die Zukunft zu verschieben. Das ist genau, was die russische Wirtschaftspolitik gegenwärtig tut. Zurück zur Rekrutierung, deswegen funktioniert das Argument der Freiwilligkeit. Also aus unserer europäischen Sicht kann man ja immer sagen, gut, wer sind diese Leute, die im Endeffekt unterschreiben, an die Front gehen? Das sind oft periphere Regionen, von Armut geprägt, Strukturwandelprobleme, gibt es alles in Russland auch nach dem Kollaps der Sowjetunion. Also haben sie doch gar keine Wahl. Aber das ist nicht, wie eine freie Wahl konzeptionell verstanden wird in der russischen politischen Kultur. Niemand zwingt sie mit einer Knarre an die Brust, einen Vertrag zu unterzeichnen, an die Front zu gehen. Es mag sein, dass die Leute damit der wirtschaftlichen Misere entkommen. Und es stimmt, dass der russische Staat in seiner gesamten Geschichte noch nie so viel Geld für das Leben eines einfachen Einwohners angeboten hat. Aber es ist kein Zwang in der russischen Wahrnehmung. Deswegen ist diese Rekrutierungsstrategie so erfolgreich.
Wenn wir noch einmal ganz kurz zurückblicken auf dieses Jahr 2022, wo man es ja tatsächlich glaubt, wenn ich Sie hier richtig verstanden habe, ja durchaus schon mit Zwang versucht hat. Mhm. Von dem ist man abgekommen. Warum? Über das reden wir gleich. Aber nach 2022, nach diesem Bruch des Vertrages, wie Sie es gesagt haben, hat man ja eine andere Strategie versucht. Man hat sehr stark auf ausländische Kräfte gesetzt, aber auch aus Gefängnissen rekrutiert. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, wie war das damals noch einmal und warum ist man von dem offensichtlich wieder abgekommen?
Also man hat viele Elemente tatsächlich parallel eingesetzt. Es gab dieses Quotensystem, wo bestimmte Regionen oder sogar einzelne Betriebe bestimmtes Personal an die Front entsenden mussten. Wie gesagt, das führte relativ schnell zum Protest der beteiligten zivilen Führungskräfte. Ne? Wenn ein Fabrikdirektor, der gleichzeitig ein städtischer Beamter sein kann, eine Quote bekommt, die sagt, muss mir 10 Elektriker schicken, damit die Quote erfüllt ist, und dann guckt er auf das, was zurückbleibt, dann meldet er irgendwann Protest an. Und das ging durchaus mit Zwang oder mit falschen Verlockungen eine Rekrutierungskomponente bei den Arbeitsmigranten. Das sind vor allem Menschen aus Zentralasien, die nach Russland historisch kommen, um dort unterschiedlichste Jobs anzunehmen, vor allem im Dienstleistungsgewerbe, aber auch im Bau. Also es sind auch Niedriglohnjobs und oft sind sie prekär rechtlich gesehen und manchmal sprechen diese Menschen auch nicht genügend Russisch. Und da gab es tatsächlich eine ganze Episode, mehrere Monate lang, wo man feststellen konnte, diese Menschen werden in den Militärdienst entweder gelockt oder gezwungen, tatsächlich auch körperlich gezwungen. Das hat irgendwann dann noch eine Ausweitung bekommen durch eine Gesetzesnovelle, die die russische Staatsangehörigkeit für solche Arbeitsmigranten in Aussicht stellt, sobald sie oder solange sie tatsächlich diesen Militärdienst an der Front antreten. Dann gab es diese Gefängnisrekrutierung, da haben Sie recht, das ist ein Versuch gewesen, die Personalressource, die dort steckt, mit Ausklammern der gefährlichsten Kriminellen, wohlgemerkt. Also man wollte natürlich auch nicht die eigene Kampffähigkeiten an der Front unterminieren, indem man Menschen dort einsetzt, die aus ganz unterschiedlichsten Gründen überhaupt sich nicht eignen, als verlässliche Ausführende, als verlässliche Soldaten. Trotzdem gibt es an der Front auch Mörder und Räuber und Menschen, die Schwerstdelikte verübt haben. Und am Anfang ging es tatsächlich auch durch Zwang, aber dann gab es diese Idee, die Zahlen zu erhöhen aus den Gefängnissen, um ihnen eine Straffreiheit, also letztlich eine Amnestie in Aussicht zu stellen. Und das besteht weiterhin. Da gibt es auch einen absurden Effekt, dass wir Fälle sehen, wo Menschen ein Verbrechen verüben und fest damit rechnen, dass sie dann, sobald sie verurteilt werden und im Gefängnis sitzen, sich für den Frontdienst melden und dann, klar, mit einer gewissen Unsicherheit über ihre Überlebenschancen, aber trotzdem eigentlich die Chance haben, sehr schnell wieder ein freier Bürger zu werden. Da gibt es auch recht viele Sorgen in den Gemeinden und in den zivilen lokalen Verwaltungen der Ortschaften, wo diese Gefängnisse sind, weil dort notorische Verbrecher sind, die dann eben unverhofft, ein paar Jahre später, nachdem sie Verbrechen verübt hatten, wieder auf dem Freifuß sind, zu sehen sind und auch wieder Verbrechen verüben an der örtlichen Bevölkerung. Es gibt über 1000 solche Fälle mittlerweile. Und da gibt es natürlich auch so einen inneren Druck zu sagen, naja, ist es denn wirklich so effektiv und ist es so notwendig? Und es gibt sogar gegenwärtig in der Duma einen Vorschlag, doch nicht die volle Amnestie walten zu lassen, sondern mindestens ein Beobachtungsregister anzulegen für diejenigen, die so sozusagen aus dem Gefängnis und durch den Militärdienst freikommen. Also wir sehen, das ist immer eine Abwägung. Und im Jahr 22, Sie haben mit dem Jahr 22 angefangen, und im Jahr 2023 war das für den Kreml ja keineswegs ein Spaziergang. Das war nicht klar, was passiert. Es gab ganz viele Elemente, die überraschend kamen, die tatsächlich alle die Grundtheorie belegen, der Krieg war nie so angelegt gewesen, dass er so lange dauern soll. Also es war viel Improvisation. Dazu gehört auch diese Geschichte mit den nordkoreanischen Soldaten, die eingesetzt worden sind, entweder zur Entminung, aber scheinbar auch sind sie auch in Gefechte gekommen oder in Feindkontakt. Hier muss man sagen, dass die Gesamtzahl dieser nordkoreanischen Soldaten letztlich nicht erheblich war. Also wenn wir monatlich von 25.000 bis 30.000 sprechen und wir sprechen bei diesem nordkoreanischen Kontingent von 10, 12, 15, je nachdem wie man es deutet, dann sieht man schon PR-mäßig, werbemäßig, außenpolitischer Strategie ein Erfolg, auch für Nordkorea, jetzt nicht unbedingt etwas, worauf die gesamte Personalgewinnung, also die Kräftegenerierung sich stützen kann. Also da würde ich vorsichtig sein. Und dann gab es natürlich die Söldner. Es gab vor der Wagner-Meuterei einen dezidierten Einsatz dieser privaten, privatrechtlich organisierten, auch kommerziell verfassten, an Start-ups, sie uns erinnernden Formationen. Es gab auch Bataillonen einzelner Regionen wie tschetschenische Verbände. Also man hat eigentlich alles versucht. Was wir jetzt sehen, mit dem von mir beschriebenen Modell der monetären Rekrutierung ist das Ende dieser Entwicklung. Und eben eins, was stabil ist, zumindest über die letzten anderthalb Jahre und ohne diese Zusatzkomponenten im Wesentlichen auskommt. Es gibt weiter Geschichten von Zwang, es gibt weiter Geschichten von Irreführung, es gibt weiter Söldner, obwohl das ganze Wesen dieser militärischen, privatmilitärischen Unternehmen reformiert worden ist nach der Wagner-Revolte, nach der Revolte von Jewgeni Prigozhin. Aber im Wesentlichen, Monat für Monat, ist es dieses System, weil es eben sich verlässlicher steuern lässt und weil es eben nicht mehr auf solche einmaligen Effekte setzt. Bei den Gefängnissen ist es so, in manchen Regionen sind die Gefängnisse wirklich leer. Und es gibt auch eine Reihe von tatsächlichen Fazilitäten, tatsächlichen Gefängnissen, die einfach wieder demontiert worden sind, zerstört worden sind, abgetragen, weil einfach die Gefängnisbevölkerung weg war. Und hier, muss man sagen, hat der Kreml eine Mischung gemacht aus Improvisation, wie gesagt, und letztlich einem Hinsteuern auf dieses System, was wir sehen, womit die planen können und was eben nicht diese negativen Effekte in der Bevölkerung auslöst.
Das ist wahnsinnig interessant, was Sie erzählen. Ich hätte eine Nachfrage, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, nämlich zu diesem Gefängnissen, zu dieser Get Out of Jail for Free oder beziehungsweise for War Card. Sie haben gesagt, da gibt es Leute, die Verbrechen begehen im Hintergedanken, dass sie ja dann sowieso nach ihrem Frontbesuch wieder freikommen würden. Ich meine, ganz banal gesagt, waren das Menschen, die unbedingt ein Verbrechen begehen wollten? Und wenn nein, warum haben sie sich nicht einfach so freiwillig gemeldet? Das wäre ja wahrscheinlich die einfachere Methode gewesen. Das verstehe ich nicht ganz.
Ja, ich meine, hier haben wir es mit einem psychologischen Phänomen zu tun, was wir ja aus der Suchtforschung kennen. Ne? Also wir kalkulieren Menschen, die Lotterie spielen oder Glücksspiele wirklich systematisch angehen und betreiben. Wir kalkulieren sie ihre Chancen zu gewinnen oder zu verlieren. Und haben Sie ein realistisches Gefühl dafür, was es wirklich heißt, wenn man sagt, 20-25% sterben in den ersten 6-8 Monaten? Weil damit negiert sich ja dieses ganze Monetäre. Na, natürlich hat der Staat auch davor gesorgt, hat bestimmte Auszahlungsraten dieser Prämien anders gestaltet, dass die Menschen am Anfang überproportional mehr ausgezahlt bekommen, damit eben ihre eigene Logik, lohnt sich das oder nicht, sich verändert. Also da wird wirklich gearbeitet mit Incentives, ne, mit dem, was man auch sonst kennt. Letztlich ist es ja Marktforschung, ne, und marketingpsychologische Ansätze. Aber bei Menschen, die ein Verbrechen begehen oder vielleicht sobald sie ein Verbrechen begangen haben, sagen, ich habe da noch eine Möglichkeit, im Lotto zu spielen und zu gucken, vielleicht komme ich durch. Ich glaube tatsächlich, dass viele von ihnen einfach das Glück an eigener Seite meinen zu haben, ne, und meint, das ist einfach eine Lotterie und ich spiele die und vielleicht gewinne ich die ja auch. Und ehrlich gesagt, ein zweiter kleinerer Effekt, der ist nicht so gut erforscht, aber er scheint mir stichhaltig. Also aus welchen Teilen der Gesellschaft kommen denn diese Männer? Wir reden ja hier zu 90-95% über Männer. Das sind oft Menschen, die eben im fortgeschrittenen mittleren Alter sind. Also sind jetzt keine jungen Menschen, die noch irgendwie eine Lebensstrategie vor sich haben. Das sind oft Menschen, die Familien entweder nie gegründet haben oder mittlerweile geschieden sind oder auch andere Schwierigkeiten im Leben haben. Und hier deckt sich das mit dieser peripheren Rekrutierung. Klar, je ländlicher die Region, je weniger Jobs es dort gibt, je weniger alternative Strategien es gibt, überhaupt das Leben zu gestalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein 40-jähriger Mann irgendwann sagt, hier ist mein Ticket zum Glück. Ich könnte hier so viel Geld verdienen, wenn ich etwas Glück habe, wie in keinem anderen Beruf, in keinem anderen Job, den mir je wird offenstehen, bis zum Rest meines Lebens. Das ist ein überzeugendes Argument. Da geht es um Schulden, da geht es tatsächlich aber auch um irgendwelche Einzelprojekte. Da ist viel Glücksspielgefühl dabei. Aber oft sind es Männer, da gab es eine interessante Forschung, die alleine sind. Man kann ja so ein bisschen über die Bewegung der Girokonten Salden, also dazu muss man sagen, Russland ist ein sehr digitalisiertes öffentliches Wesen und auch sehr transparent. Weil der Datenschutz, der persönliche Datenschutz, das Konzept nicht wirklich existiert und weil vieles käuflich ist und eben auch Kundendatenbanken und bestimmte Datensätze. Also es ist interessanterweise relativ leicht, bestimmte Phänomene datenbasiert zu erforschen. Und es gab eine interessante Beobachtung, dass eben man kann an den aggregierten Girokonten, Ständen in diesen Regionen, aus denen besonders viel rekrutiert wird, sehen, okay, das Geld kommt also zurück in großen Mengen. Was passiert damit denn? Ne? Und oft ist es so, das verbleibt dort, weil es eben nicht so richtig eine Verwendung hat. Ne? Und ein ähnlich großer Teil des Geldes bleibt an der Front. Also es gibt an der Front eine wirkliche Kriegsökonomie mit Prostitution, mit Beschaffung von Schutzausrüstung, mit unerlaubtem Urlaubswesen, dass man wirklich so Preise hat, dass man sagt, na gut, einen Teil von meiner Prämie zahle ich meinem Kommandeur als Bestechung, damit er wirklich auch mal nach Hause gehen lässt. Ne? Denn man muss wissen, der Trick oder das versteckte Problem bei diesen Rekrutierungen ist, es ist unklar, für wie lange man unterschreibt. Also es gibt jetzt nicht ein automatisch terminiertes Ende. Und solange in den Regionen, wo Russland Krieg führt, auch ein Kriegszustand und Kriegsrecht herrscht, kann man sich jetzt nicht darauf berufen und sagen, ich habe genug, ich möchte damit aufhören. Also es ist wirklich eine Wette. Ne? Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, Menschen, auch Kriminelle, wetten darauf, dass es das Beste ist, was sie im Leben noch in der Hand haben. Und die Summen sind überzeugend. Ne? Das sind teilweise sechsstellige Summen in Euro-Äquivalenten, wenn man alles zusammenrechnet. Mhm. Also Unterzeichnungsprämien, es gibt eine Prämie für jeden einzelnen Tag an der Front. Einfach nur, dass man da ist. Es gibt eine Prämie für jeden vorgerückten Kilometer. Es gibt eine Prämie für jedes zerstörte Stück ukrainisches Gerät, für jeden feindlichen Kombattanten, den man umgebracht hat. Es gibt unterschiedlichste Entschädigungen für unterschiedliche Grade der Verwundung. Es gibt natürlich auch die hinterbliebenen Zahlungen. Also wenn man das alles zusammenrechnet, reden wir hier teilweise von sechsstelligen Summen über die Dauer eines Jahres, die einem Menschen in Aussicht stehen, selbst wenn er stirbt und an der Front sein Leben verliert. Und ein zweites absurdes Phänomen ist auch, dass wir sehen an den Familiengerichten, dass einige Scheidungen auch angehalten sind oder nicht mehr weiterverfolgt werden, weil es auch ein großes monetäres Argument ist, eine Familie noch nicht aufzulösen, weil der Ehemann an der Front ist. Ne? Also es ist eben ein soziales Phänomen und hier hat der Kreml etwas gefunden. Ich würde wirklich sagen, das ist jetzt keine geniale, von vornherein feststehende Lösung, aber die haben etwas ertastet, was sehr gut passt in dieses, naja, teils verzweifelte, teils auf Opportunitätskosten schauende, also was kann ich sonst noch im Leben machen und eben fest davon ausgehende, das ist gar kein Zwang, sondern es ist eine Möglichkeit, das zu machen und niemand zwingt mich. Und wenn ich das tue, könnte ich ja recht haben damit, beziehungsweise könnte ich ja Glück haben. Und wenn ich Glück habe, dann hat sich das gelohnt. Das zieht.
Da hat einen Grund, warum ich zu Beginn immer wieder auf das Jahr 2022 und 2023 angespielt habe, weil, wie Sie gesagt haben, das ist ja kein genialer Plan, der von Anfang an feststand. Das hat sich über die Zeit entwickelt. Man hat ja eben zuvor andere Dinge ausprobiert. Was mich interessieren würde, ist, woher hat man denn das Wissen? Wer hat quasi der russischen Führung gesagt, naja, diese monetäre Strategie, wie Sie es nennen, das könnte der Schlüssel dazu sein, um genug Menschen an die Front oder Männer in diesem Fall an die Front zu bringen. Wer hat das Know-how dieses Startup-Konzeptes, glaube ich, haben Sie vorher gesagt, geliefert?
Das hat unterschiedliche Bestandteile. Also grundsätzlich muss ich sagen, die Erfahrung der 90er Jahre hat ja bedeutet, dass auf einen Schlag die ganzen Männer, die ja tatsächlich Berufe und Jobs hatten, die militärisch waren oder mit Sicherheitsdiensten zu tun hatten, waren arbeitslos auf der Straße letztlich. Es gibt so viele Wachmänner in Russland der 90er Jahre wie nirgendwo. Ne? Alles wurde bewacht, es gab private Sicherheitsfirmen, alles mögliche. Also um überhaupt diese Gewaltspezialisten, die die Sowjetunion millionenfach hatte, irgendwie mit Jobs zu versorgen. Und daraus hat sich durchgezogen bis in die 2020er Jahre ein privates Wesen eben an unterschiedlichsten Detekteien, Sicherheitsfirmen, privaten Formationen, die auch sehr groß sein konnten, die auch Pipelines bewacht haben oder jede größere Firma in Russland hat eine Sicherheitsabteilung. Das sind alles ehemalige Polizisten, ehemalige Armeeangehörige. Also Corporate Security in diesem Sinne bestand schon immer aus Menschen, die früher etwas für den Staat gemacht haben im Bereich der sogenannten Siloviki, also sozusagen der Behörden, die mit der Ausübung der Gewalt betraut sind. Und dazu sind es ja ganz viele. Also Russland hat ja ein redundantes, weit verzweigtes institutionelles System von gewaltorientierten Strukturen. Und diese Idee, dass das ein Markt ist, bestand also. Was aber tatsächlich Jewgeni Prigozhin gemacht hat, der Gründer von Wagner, der ja nicht damit erfolgreich geworden ist, sondern davor schon mehrfach mit seinem Startup-Zugang bestimmte Dinge effizienter gestaltet hat oder revolutioniert hat. Also sein Standing im Militär begann eigentlich mit der Modernisierung des Versorgungswesens. Es ging um Kantinen, es ging längstlich um Systemgastronomie. Da hatte er Erfahrungen aus der Wirtschaft, die gezeigt haben, so und so kann man die Versorgung von Soldaten im großen Stil organisieren, damit sie kosteneffektiv ist, tatsächlich organisiert. Das war der Grund, warum er immer mehr Zuschläge und Aufträge bekommen hat für unterschiedliche andere Versorgungsfunktionen. Dann kam seine Idee mit den Trollfabriken, über die er bekannt geworden ist, auch im Westen. Auch da letztlich eine Idee, gut, wie könnten wir Aufgaben von Propaganda und Desinformation effizienter gestalten, indem wir Ressourcen poolen, indem wir Newsrooms eröffnen, indem wir über Schattenfirmen und Briefkästen quasi Medien eröffnen, indem wir Fake-Accounts kreieren in sozialen Netzwerken, über die aber zentralisierte Inhalte ausgespielt werden. Also ganz, ganz unternehmerisches Denken letztlich. Und als er dann bei der Idee mit Wagner und den Menschen, die um ihn herum das mitgegründet haben, aus dieser Welt der Gewaltspezialisten kommt, ankam, hat er gesehen, naja, wo liegt die Effizienz und wo liegt das Attraktive an solchen Jobs? Das ist zum einen das Monetäre, also man muss einfach gut zahlen und damit kann man Probleme der Personalgewinnung letztlich lösen. Und das andere ist die riesigen Overheads, also der Wasserkopf der traditionellen militärischen Organisation des Verteidigungsministeriums mit sehr vielen Abstimmungsprozessen, wirklich die bürokratischste Bürokratie von allen. Also es gibt diese eine Episode, während seiner Meuterei noch wurde das Hauptquartier seiner Unternehmensgruppe, das in St. Petersburg war, von Einsatzkräften gestürmt. Und sie haben vorgefunden, ein LKW und auch mehrere Räume voller Bargeld mit händisch geschriebenen Personal- und Gehaltslisten. Das war letztlich, naja, das Agile. Ne? Kein HR-Abteilung, kein großes Payroll-Systeme, sondern die Sicherstellung, dass die Menschen ihr Geld bekommen und damit ihre Motivation weiterzumachen intakt bleibt, aber ohne, dass man gleich eine riesige Organisation, die das alles minutiös niederschreibt und alles irgendwie verfolgbar und rechtlich sicher macht. Also die rechtliche Absicherung war ihm tatsächlich, glaube ich, am wenigsten wichtig. Und jetzt kommt das Entscheidende dazu für die Rekrutierung. Was in Russland richtig geboomt hat, auch in den 10er und 2000er Jahren, ist die Werbebranche. Die Werbebranche in der Kombination mit sozialen Netzwerken, mit Internetanbietern und mit Internetkonzernen. Also Russland hat nicht umsonst dieses digitalisierte öffentliche Wesen, sondern es hat in den 10er Jahren, 20er Jahren tatsächlich einige eigene Lösungen, Softwarelösungen, soziale Plattformen hervorgebracht, die sich richtig profitabel gemacht haben für die Werbebranche. Also letztlich ist ja dieses Internet 2.0 profitabel, weil es für die Werbeindustrie interessant ist. Man hat dort also sehr viele konkrete Algorithmen erprobt, wie bekommt man Werbeinhalte an die Menschen so, dass sie tatsächlich daraus Kaufentscheidungen formen, dass sie in ihren Präferenzen beeinflusst werden. Wie muss Werbung kombiniert werden, die auf meinem Smartphone funktioniert, in der U-Bahn, die ich fahre, an der Außenwerbung, großen Plakate. Also da ist Russland tatsächlich recht innovativ gewesen. Und das hat bedeutet, dass in dem Augenblick, wo plötzlich, relativ aus dem Nichts, eine großflächige Rekrutierung von Menschen notwendig geworden ist, viele Erkenntnisse aus dieser Industrie nutzbar gemacht wurden. Und das hat bedeutet, dass man entideologisiert, also die Erfahrung, die User Experience eines Menschen, der sich vielleicht rekrutieren lassen will, ist nicht die Experience in einem Kriegskommissariat, so wie die offiziellen Wehrämter Russlands heißen, sondern man sitzt am Smartphone, man sieht einen QR-Code irgendwo und da steht, möchtest du, irgendwie hast einen Traum, den, wo du nicht die Kohle hast, den zu realisieren und gleichzeitig bist du schnell, bist du flink, bist du agil. Chatte doch mit uns. Da geht man drauf, da ist ein Chatbot, der nett und freundlich erstmal sagt, naja, was hast du so an Führerscheinklassen und hast du Krankheiten und wie alt bist du? Hast du schon mal was gemacht in die Richtung von irgendwie Polizei oder Sicherheit und Bewachung? Und das wird alles ohne diesen ideologischen Überbau gemacht, den wir in den Medien sehen. Das ist genau das, was ich meine. Das ist fast nicht die Welt der Kreml-Ideologie. Da geht es nicht um irgendwelche Ziele des Krieges in der Ukraine. Da geht es nicht um die Größe Russlands. Da geht es gar nicht mal richtig um Patriotismus, sondern die optische Sprache ist die eines Computerspiels. Männer sind also wirklich so Born-Identity-mäßige Killermaschinen in schwarz gekleidet mit guter Ausrüstung. Und möchtest du nicht auch einer von denen sein, die einen Sinn haben im Leben gleichzeitig und sehr viel Geld verdienen und am Ende, wenn du nach Hause kommst, wirst du auch respektiert. Punkt. Keinerlei Denazifizierung irgendwie, ukrainische Desinformation, das spielt alles keine Rolle in der Rekrutierung. Das ist natürlich eine Erkenntnis aus dem Marketing, aus dem, was bewegt Menschen, worüber denken sie täglich, was sind so die Anliegen, die sie haben oder eben auch, du hast Schulden, du hast schon alles probiert, hast du schon darüber nachgedacht, dass du die so entschulden könntest? Du hast Kinder, die irgendwie nicht das Geld zusammenkommen für eine erste Wohnung und du bist noch nicht 50 oder bist du 55 oder so und kannst noch einen Truck fahren und hast mal in der Sowjetunion einen Wehrdienst gemacht. Rede doch mit uns. Also Rekrutierungskabinchen in der U-Bahn, in den Shopping-Malls, alles. Das ganze Register von Einpflegen, Hineinfädeln, der Tätigkeit als rekrutierter Soldat im Krieg gegen die Ukraine als normal. Und ich glaube, das ist das, was dieses ganze Lernen aus der Werbeindustrie, aus der digitalen Industrie Russlands, das, was Prigozhin praktiziert hat, wo das Verteidigungsministerium jetzt im Endeffekt gesagt hat, super, das funktioniert. Das bedeutet übrigens auch, dass sie Kontrolle abgeben, ne? Also dass sie Aufträge tatsächlich an diese privaten Werbefirmen abgeben, dass sie Rekrutierungen abgeben und gar nicht jetzt den Content am Ende richtig selbst erstellen. Vielleicht ein Beispiel zuletzt, als jetzt die Friedensverhandlungen angelaufen sind oder unterschiedliche diplomatische Versuche angefangen haben, kam an sozialen Netzwerken in Russland immer wieder diese Werbung, okay, das ist deine letzte Chance, unterschreibe noch, bevor der Frieden ausbricht, weil danach ist ja offensichtlich vorbei mit der Möglichkeit, richtig Geld zu verdienen.
Join the war exactly. Before it ends, glaube ich, exactly. Haben sie geschrieben, oder?
Genau, so ist das. Ja.
Das klingt alles wahnsinnig unglaublich, vor allem, ich finde, es hat einen sehr interessanten Punkt. Wenn ich Menschen mit Ideologie rekrutiere, habe ich ja den Vorteil, dass es mir monetär günstiger kommt. Das heißt, die Leute ziehen freiwillig, vielleicht sogar jubelnd in den Krieg, haben wir geschichtlich alles schon gesehen. Ich erinnere an den Beginn des Ersten Weltkrieges beispielsweise. In diesem Fall muss ich aber, wenn ich die Ideologie draußen halte, wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Wie kann man sich denn das überhaupt leisten, die Schulden von jedem x-beliebigen, der den Krieg noch schnell beitritt, bevor er beendet, zu finanzieren?
Zwei Gedanken. Erst vorab, also das heißt ja nicht, dass es keine ideologisch motivierten Menschen an der Front gibt oder gegeben hat, aber die Frage ist, in einem Krieg, der 4 Jahre dauert und der wahrscheinlich auch noch weitergehen wird, wie viele davon hatten Land und sind sie nicht alle schon in den ersten Monaten verheizt? Es gab Freiwillige, es gab Menschen, die genuin geglaubt haben, hier wird endlich der zivilisatorische Auftrag Russlands ausgetragen gegen den korrupten und faulen Westen. Die gibt's natürlich auch oder die gab's vor allem. Aber damit kann man keine Kräftegenerierung über Jahre machen. Das ist das eine. Und das andere ist, naja, der Kreml und die Ideologie ist so eine Sache, ne? Also, die haben natürlich Weltbilder, klar, sicher. Und Russland hat einen besonderen Platz in diesem Weltbild. Aber letztlich ist es ein Golem aus unterschiedlichen Versatzstücken. Auch die russische Propaganda ist ja mehr wie so eine, also ist ja nicht wie bei totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts, wo es ein klares Weltbild gibt mit bestimmten Glaubenssätzen. Da gibt's für vieles eine Erklärung und die muss man einfach nur kennen und dann macht alles Sinn. Sondern die russische Propaganda ist eine Salatbar, ne? Also da gibt es zaristische Ideologie, da gibt es die Orthodox-Fundis, da gibt es die Sowjet-Nostalgiker, da gibt es die Rassisten, die sozusagen hier gegen eine jüdische Weltverschwörung kämpfen, da gibt es die Anti-Amerikaner, alles Mögliche. Ne? Und das existiert nebeneinander und das macht überhaupt kein Problem für den Staatsapparat, dass jeder Versuch, daraus ein kohärentes Weltbild irgendwie abzuleiten, eigentlich zum Scheitern verurteilt wäre. Ich finde es sehr bezeichnend, 2017 zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution hat der Kreml so getan, als hätte es die eigentlich nie gegeben, weil letztlich der Versuch, dieses wirkungsvolle Erbe der Sowjetunion einzupflegen, das heutige System so schwierig gewesen wäre, dass man so gemacht hat. Ja, ist schon ein wichtiges Datum, aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Also ideologische Rekrutierung hätte meines Erachtens nicht auf Dauer funktioniert. Vielleicht einmalig, vielleicht über ein Jahr, vielleicht in bestimmten Gruppen, aber nicht, wo man sagt, naja, wir brauchen dauerhaft Menschen und idealerweise soll die Gesamtbevölkerung nie so viel davon mitbekommen. Naja, weil das würde man ja auch nicht lösen können, wenn man ideologisch rekrutiert hätte. Zur Frage des Geldes. Nun, da müssen wir uns alle auch die Russland irgendwie anschauen und beforschen, analysieren, auch ein bisschen in die Nase fassen. Also die Annahmen darüber, Russland würde unter dem Druck der Wirtschaftssanktionen, aber auch unter den Lasten des Krieges kollabieren oder zumindest solche Probleme bekommen, dass die Risiko-Nutzen-Kalkulation für die Kriegsführung oder Kosten-Nutzen-Kalkulation für die Kriegsführung sich verändern würde, das stimmt nicht, aus zwei Gründen. Russland hat es besser geschafft, dem wirtschaftlichen Druck standzuhalten. Das hat zwar auch mit unerwarteten Effekten zu tun, wie den Einkaufsverhalten für Energieträger und auch den Preisen für Öl und Gas und auch natürlich mit der Hilfe anderer Länder, die über Parallelimporte letztlich den westlichen Versuch, Russland wirtschaftlich zu isolieren, auch unterlaufen haben. Hätte man vielleicht auch wissen können, dass das in einer hochglobalisierten Ökonomie nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen ist wie im 20. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wir haben unterschätzt, wie die Zielhierarchie von Wladimir Putin und des Kremls ist. Also, dass das eben eine Wichtigkeit hat, für den der Kreml bereit ist, einen sehr hohen Preis zu zahlen, zumal er so richtig zur Geltung kommt erst in der mittelfristigen Zukunft. Also Russland hat mit seiner Geldpolitik, mit seinem Leitzins, der immer noch bei 16% ist, zeitweise war er bei 20%, mit dem kriegskeynesianistischen Zugang, dass man die eigene Wirtschaft, vor allem im Maschinenbau, Stahl, Energie, am laufen gehalten hat durch die riesig angewachsenen Aufträge für die Rüstungsindustrie, die ja auch direkt an der Front benötigt worden sind, durch die Erfahrung von 2014, wo Russland bereits schon mal gesehen hat, wie westliche Sanktionen funktionieren und was man sich vielleicht zulegen kann an Instrumenten, um einen Bankrun zu verhindern, um Geldflusskontrollen einzuführen, um vor allem Schulden zu generieren auf dem Binnenmarkt bei den eigenen Banken oder anderen Kapitaleigentümern. Die haben auch gesehen, naja, was hat Covid bedeutet für die Unterbrechung von Lieferketten, ne? Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass die russische Ökonomie eben keine neu-sowjetische ist und es ist eine Marktwirtschaft. Das heißt, da gibt es frei denkende Unternehmer, die auf Profit aus sind, da gibt es Preise, Signale und die haben schon zu Covid-Zeiten gelernt, aha, die Lieferkette aus Hongkong funktioniert nicht, wie muss ich das organisieren über die Türkei, über Saudi-Arabien, über die Mongolei, über Vietnam, wie auch sonst, wo sind Alternativen, wie halten wir uns am Leben? Also es ist einfach ein lernfähiges Modell gewesen oder ist es immer noch und es ist schon so, die russische Wirtschaft trägt einen enormen Schaden davon und was wir sehen ist so eine Entzweiung in so eine militärisch nahe oder militärisch, wirklich militärische Wirtschaftsdimension und eine zivile und die zivile zahlt natürlich den Preis. Na, also ich weiß nicht, ich glaube niemand in Russland hat so eine Idee, was ist das Wirtschaftsmodell zukünftig? Was ist aus diesem Wohlstandsversprechen geworden? Ist die nächste Generation der Russen immer noch auf dem Pfad, besser zu leben als die jetzige oder war es das, war es der Peak? Diese Debatte findet auch nie so richtig statt, weil die hat ja nur Sinn, wenn der Krieg vorüber ist. Solange man nicht weiß, wie und wann er endet, macht sie keinen Sinn. Aber das ist alles nicht jetzt, sondern das ist alles in 5 Jahren, 7 Jahren, 10 Jahren und deswegen kann der Kreml sich das leisten.
Der Fairness halber muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Generationenfrage auch bei uns im Westen immer wieder gestellt wird, ob es der nächsten Generation wirklich noch besser geht und ob dieses Versprechen einzuhalten ist. Herr Yusupov, ich habe noch einige Fragen. Ich hoffe, Sie haben noch genug Zeit. Es ist wahnsinnig spannend. Sie haben vorher schon gesagt, es gibt Quoten an der Front. Es gibt sowas wie Abschussquoten von Mensch oder Maschinen etc. für Kilometer, die man vorrückt. Das klingt irgendwie nach eine Art Gamification des Krieges fast auch schon. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt? Sie haben vornehmlich auch schon angesprochen, diese unter Anführungszeichen Coolness, die da vermittelt wird. Die Jason Bourne-Soldaten quasi in schwarzer Uniform haben sie es, glaube ich, genannt. Wie wichtig ist dieser Aspekt, wenn es Geld und Ideologie nicht ist?
Tatsächlich ist es so, dass wir diese Anreizsysteme haben. Übrigens wissen wir über sie so gut Bescheid, weil sie in der Werbung, in der Rekrutierung verwendet werden. Also damit wird ja auch geworben. Das ist sozusagen für uns deswegen recht gut einsehbar. Ich glaube, das ist auch etwas, was in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen in Russland ausprobiert und für gut befunden wurde. Ich meine, den Trend kennt man auch aus der Volksrepublik China, der ja auch so ein digitales Wesen hat, das Anreize setzt und belohnt für bestimmtes Verhalten oder anderes wieder bestraft. In Russland gibt es jetzt nicht diesen Social Credit Score, aber zum Beispiel, was Banken machen, die steuern. Und das sind alles App-basierte, ne, so neue Banksysteme, die steuern das Kaufverhalten der Leute, indem sie Spiele aus, sozusagen ausrufen und sagen, ah, in diesem Quartal, wenn du 4-mal ins Kino gehst, dann bekommst du ein Cashback von 15%. Oder hast du schon alle Badges gesammelt, indem du in allen Filialen von diesem Sportartikelhersteller eingekauft hast? Und wenn du das gemacht hast,
kriegst du Dystopie.
Und gleichzeitig, ja, interessanterweise, kann man damit eben das Kaufverhalten der Menschen stabilisieren, die jetzt für die Kinos nutzen, ne, oder sonst was. Also das gibt's schon, das gibt's schon länger. Jeder kann seine Abzeichen sammeln für alle Arten von Kaufverhalten und Konsumverhalten und sich darüber freuen. Und da gibt es natürlich Lerneffekte oder zumindest Experimentalversuche im Rekrutierungswesen, im militärischen Wesen zu sagen, aha, okay, was kann man hier machen, indem man bestimmtes Verhalten anreizt und es eher dazu kommt. Also ganz klar für mich ist eben diese Prämien für die Kilometer, die man vorgerückt ist und eine Prämie für abgeschossene ukrainische Drohnen und sowas, die gibt es. Jetzt wissen wir nicht, wie gut die funktionieren und ob die Leute an der Front nicht eher sagen, das ist mir gerade zu gefährlich, um das zu machen. Das wissen wir nicht, aber wir sehen den Trend. Und was wir ganz stark sehen, wo die Gamification übrigens auf beiden Seiten auch ist, auf der ukrainischen Seite wie auf der russischen, ist bei den Drohnenpiloten. Na, weil das hat ja auch noch mehr von so einer technologischen Welt, in der man unbegrenzte Versuche hat, weil das ist ja die Drohne, die dann drauf geht und nicht man selbst, man bestimmte Fertigkeiten auch richtig trainieren will und man auch schon auch das Innovationsverhalten fördert. Also die ukrainische Seite hat einen unglaublichen Lern- Dynamiken gezeigt, ne, wie sie Drohnen einsetzen, wie sie koordinieren, wie sie nach vorne bringen, wie sie Drohnenabwehr durch Drohnen machen. Und die russische Seite hat das mittlerweile auch gelernt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es einen Wissensvorsprung. Die Ukrainer sind schneller, aber die Russen haben den Skaleneffekt, der für sie spricht. Ne? Also sobald sie was gelernt haben, dann implementieren sie das. Und da gibt es schon auch so eine wirkliche dystopische Computerspielwelt, wo man sich ja auch rühmt mit den Aufnahmen dessen, was man gemacht hat, wo man die teilt. Es gibt auch Foren, wo so besprochen wird, wie genau steuert man die am besten, was sollte man beachten. Das war leichter in den Vorjahren zu sehen, weil jetzt schon die Kriegszensur nachgezogen hat, auch im Digitalen. Aber immer wieder gelingt es dann den Ukrainern auch, sowas zu hacken und dann können wir das nachlesen und zu sehen. Also es ist, ja, der Krieg ist nicht nur normal, in Anführungszeichen, dass es ihn gibt, sondern er mimikriert immer mehr zu einer Tätigkeit, die man sonst im Leben auch hat. Ne? Also man möchte ja auch in allem irgendwie besser werden und sich entwickeln und sich auch vergleichen wollen und auch gewinnen wollen, einfach der Beste sein. Also das ist ja angelegt in so vielen Bereichen unseres Lebens. Und dieser Krieg, der ja jetzt unser größter europäischer Landkrieg des 21. Jahrhunderts ist, ist ein sehr moderner Krieg in dieser Hinsicht. Und ich habe jetzt leider Sorge, dass sich das etablieren wird, dass sich das durchziehen wird. Und so diese Idee von, naja, Anwendung von Gewalt erfordert bestimmte Skills, die kann man messen, man kann konkurrieren, man kann bestimmte Dinge hier ins Verhältnis setzen über Skalen. Und die haben auch Bonuspunkte und die haben auch Abzeichen in den Foren, die Drohnenpiloten, ne? Aber auch das hat in russischer militärischer Kultur ein bisschen Tradition, weil es gab weit vor dem Großen Krieg, ich glaube auch vor 2014, sowas wie Panzertriathlone. Ne? Also wirklich zivile Sportevents, bei denen Panzerfahrer gezeigt haben von einem großen Publikum, was sie alles können, an Fahren und Schießen und Nachladen durch Matsch und Schnee und so. Und es wirkte so, als wäre es einfach nur eine komische Fortentwicklung von, gut, die Amis machen das mit Monster Trucks und die Russen machen es mit Panzern. Aber so, das normalisiert natürlich den Einsatz von tödlicher Technik, das Töten an sich, und das ist eine Militarisierung, die ganz klar ist. Ne? Also ein Krieg ist, zynisch gesehen, ein ganz normales politisches Mittel. Da sind wir jetzt in Russland schon.
Und offensichtlich auch ein Businessmodell, nach dem, was Sie mir jetzt die letzten 40 Minuten erklärt haben. Herr Yusupov, vielleicht eine Frage, weil Sie die Ukraine schon angesprochen haben. Man stellt sich natürlich die Frage, wenn man diese Modelle kennt, und das wird auch wahrscheinlich in der Führungsetage in Kiew kein Geheimnis sein, wenn Sie es mir auch erzählen können, warum man es nicht einfach kopiert, warum man es nicht nachmacht. Funktioniert das auf der anderen Seite nicht oder woran liegt's?
Na, also zum einen ist es monetär natürlich eine ganz andere Frage. Also man muss, die Ukraine muss mit knapperen Ressourcen kalkulieren und ist viel, viel angewiesener auf externe Unterstützung. Also Russland ist es natürlich auch im Sinne der Handelspartner, aber letztlich hat der Krieg Russland wirtschaftlich gesehen, fiskalischer gesehen, selbst genügsamer gemacht, notgedrungen. Und die Ukraine ist es nicht, sondern sie muss natürlich immer gucken, wie macht sie das? Und es ist natürlich eine völlig andere Situation. Es ist ein Land in legitimer Abwehr, wo die Frage der Belastung auf die Gesellschaft sowieso höchst politisiert ist. Also sie haben ja nicht die Situation, wo sie sagen können, es gibt den Abwehrkrieg und es gibt die Gesellschaft, sondern nein, es ist ein allgemeiner, die gesamte Gesellschaft, das gesamte Land betreffende Verteidigungskrieg. Und wenn Sie gucken, die Belastungsfragen sind ja allgegenwärtig. Also diese Entscheidung vor kurzem, die Ausreise von jüngeren Männern rechtlich möglich zu machen, die die Wehrpflicht noch nicht erreicht haben, ist ja eine Abhilfe, ist eine seltene positive Nachricht, die Kiew und Zelensky versucht haben, zu sagen, es ist nicht alles so fatal, dass wir das nicht ertragen können. Bitte hier, ihr könnt aus dem Land. Und diese Idee von, wer kämpft und wer nicht, und ob Zwangsmittel legitim sind, und die Ukraine ist ja dabei, Zwangsmittel einzusetzen bei der Rechtsdurchsetzung, wenn diese TCK, diese örtlich zuständigen Militärrekrutierer, oft ist es ja die Militärpolizei oder die ehemalige Polizei, die dann nach Männern sucht, um zu sagen, naja, ihr habt euch weder gemeldet oder ihr habt die Bescheide nicht beantwortet, die Briefe nicht beantwortet, da wird ja Zwang eingesetzt, und das ist ja auch im Sinne, also im Rahmen des Rechtssystems eines Landes in Kriegszustand, generiert Bilder übrigens, die Russland liebt, die russische Propaganda, die werden dann tausendfach gestreut, um diesen Punkt stark zu machen. Wir müssen es nicht. Die Ukrainer schieben ihre Männer oder zwingen sie in die Busse und fahren sie dann zur Front. Deswegen steht das gar nicht zur Frage. Ne? Also es ist nicht die Situation, bei der Kiew sich leisten kann, den Krieg zu behandeln, als wäre es ein Seitenprojekt, ne? Ein Nebenschauplatz. Ist er einfach nicht. Und in Russland ist es jetzt auch nicht so, als wäre der Krieg einfach nur sowas wie eine WM ausrichten oder Olympische Spiele oder Eurovision. Das sind ja alles Projekte, die der Kreml genauso angegangen hat. Ne? Sonderzuständige, besondere Finanzierung, sozusagen kurz umrissen, ein paar Jahre machen und dann nächstes Ding. So wird dieser Krieg ja auch gesehen. Aber A, ist unklar, wann der endet, und B, das täuscht natürlich, darüber haben wir geredet. Ne? Die russische Wirtschaft und die Bevölkerung werden den Preis zahlen, aber später. Die Ukraine zahlt ihn jetzt. In diesem Zustand zu sagen, man wechselt den Modus in die Monetarisierung, bin mir nicht sicher, ob das überlegt worden ist, aber ich frage mich natürlich, was es bedeuten würde für die westliche Unterstützung, für die europäische Unterstützung, weil es natürlich nicht mehr die Situation ist, in der man sagt, es ist die gesamte Bevölkerung, die sich verteidigt, sondern nein, wir wechseln in eine Freiwilligkeit und entlohnen es mit Geld. Das scheint mir dann doch so neoliberal, das kann sich nur ein autoritäres System leisten, ehrlich gesagt. Das ist ja das Absurde, ne? Also diese Marktlogiken wirklich zu befreien und sie richtig einzusetzen. Eine Demokratie kann das nicht. Das untergräbt ihre Grundlagen, ihren Gesellschaftsvertrag darüber, wie verteilt ist das Sterbesrisiko, wessen Kampf ist das? Diese ganzen Fragen muss der Kreml sich gar nicht stellen, solange er eben das Geld hat.
Natürlich angenehm, wenn man sich diese ethischen Fragen gar nicht erst stellen muss, wenn man sie nie zugelassen hat. Herr Yusupov, abschließend vielleicht nach dem, was Sie mir jetzt erzählt haben, diese sehr perfide und durchaus auch wahnsinnig interessante Strategie, die der Kreml hier anwendet. Könnte das ein Modell sein, das wir in künftigen Konflikten, in künftigen Kriegen, in größeren, die wir höchstwahrscheinlich in unserer Lebenszeit noch miterleben werden, das dort ebenfalls zum Einsatz gekommen wird?
Also die eine Frage, die dahinter sich verbirgt, ist ja, wie funktioniert Kräftegenerierung auf lange Sicht? Na, alle Modelle, die man auch in Europa überlegt und auch wargamed und testet, haben nicht wirklich eine Antwort darauf, wie Europa aussieht in einem vierjährigen, fünfjährigen Krieg. Na, also wir gucken immer auf den Augenblick des Angriffs, was haben wir an Technik, an Personal. Aber die Frage, die dieser Krieg uns ja offenbart ist, war vielleicht als Blitzkrieg angelegt, aber es ist jetzt ein langer, langer, langer Krieg auf Erschöpfung gewesen, ein Erschöpfungskrieg. Und Erschöpfungskrieg zu führen ist was ganz anderes, ne? Also deswegen finde ich auch diese Zweiteilung der Kriege, die ist konzeptionell, die hilft der Ukraine jetzt nichts, aber ich finde sie logisch zum Denken zu sagen, es gab den ersten Krieg 2022, das war ein Blitzkrieg, den hat Russland verloren und die Ukraine gewonnen und die Ukraine wird fortbestehen, ist ein Land, das sich selbst regiert auf demokratische Art und Weise. Und dann wechselte das Ganze in einen Abnutzungskrieg. Und das ist ein Krieg der Skaleneffekte. Und bei den Skaleneffekten ist die Frage, welche Möglichkeiten hat man, um über die Reserve zu konkurrieren. Wirtschaftliche Reserve, Unterstützung, Personal. Und beim Personal ist es tatsächlich so, dass wir in Friedenszeiten schon über die Attraktivität der europäischen Militärs zumindest uns Gedanken machen und ja auch feststellen, ja, die Bundeswehr versucht ja auch, mit mehr Geld Menschen anzulocken. Aber es wird natürlich nie kompetitiv zu dem, was sie sonst machen können. Der Weg steht uns nicht frei, zu sagen, wir machen den Militärdienst so attraktiv, dass der alleine aus monetärer Sicht schon an und für sich für so viele Menschen, die wir brauchen, notwendig sein wird. Das wird es einfach nie sein. Und das andere ist natürlich eben, der demografische Preis, über den hatten wir ja nur kurz gesprochen, ist ja auch immens. Ne? Also Russland fehlen mehrere hunderttausend Gefallene und Verwundete. Es ist bis zu 1 Million Menschen ausgewandert, auch wegen der Zwangsmobilisierung als Versuch, aber auch wegen der autokratischen Repressionen. Die Arbeitsmigranten aus Zentralasien erschließen neue Richtungen, weil sie eben das Gefühl haben, dass es keine auf Zukunft gerichtete sichere Bank nach Russland immer wieder zu gehen. Also wir haben jetzt zentralasiatische Migranten, haben wir in Südkorea und in den Arabischen Emiraten. Und die Migrationsforschung sagt ja, sobald einmal so ein Pfad etabliert ist, da gehen die Leute nicht mehr runter, sondern die gehen immer wieder dahin, wo das funktioniert. Und wir haben natürlich einfach eine recht alte Gesellschaft. Also die russische Gesellschaft ist ja auch eine postsowjetische Gesellschaft, die ein Geburtenproblem hat, so wie viele osteuropäische Länder, die ein Gesundheitsproblem hat bei den Männern. Also der demografische Einbruch ist jetzt schon so, dass dem zivilen Arbeitsmarkt 6-8% fehlen. Das ist immens viel und das wird sich noch zuspitzen. Und deswegen ist die Frage, kann ein politisches Regime sich sowas leisten, die Zukunft so sehr jetzt zu einem Machtfaktor zu machen, ohne Konsequenzen? Das können wir natürlich nicht. Also daher ist das eine rein autoritäre Strategie, aber wir müssen genau gucken, Gamification, monetäre Anreize, was genau erproben sie, was machen sie, um einfach Schritt zu halten mit diesen Entwicklungen. Und da hat es nicht geholfen, so ein bisschen sowjetische Muster zu übertragen und zu sagen, ja, das ist nur Zwang und die Leute sind schlecht ausgestattet, die gehen mit nichts an die Front, das sind alles irgendwie Welle für Welle, Angriff für Angriff, das, was man aus dem Zweiten Weltkrieg zu kennen scheint, das greift einfach zu kurz. Ne? Und das ist vielleicht mein wesentlicher Punkt, dass autoritäre Systeme lernen, ebenfalls mit dieser Moderne umzugehen, mit dieser Postmoderne. Und das machen die eben, ohne die Kosten dafür zu tragen.
Alexei Jussupow war das Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung, die in Berlin ansässig ist. Vielen Dank für diese wahnsinnig spannenden Erklärungen. Alles Gute.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie eine Bewertung da oder verfassen Sie einen Kommentar. Das hilft, unsere Arbeit einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.